Test, Test. Ah, sehr schön. Guten Abend miteinander. Ich habe es vorher schon im Gebet vor dem Gottesdienst im Team gesagt. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend, weil es passiert mir in letzter Zeit öfters. Ich weiss, ich habe einen Gottesdienst oder eine Predigt und ich schreibe eine Predigt und es ist gut, es ist wirklich gut. Und dann merke ich so kurz vor dem Gottesdienst, so wie wenn der Heilige Geist mir sagt, gut, hast du das geschrieben, aber du haltest nicht diesen Sonntag. Und so ist mir auch das mal gegangen. Genau, und das. Ich habe etwas aufs Herz bekommen für heute Abend, das anders ist als das, was ich geplant habe. Und ich bin gespannt, wieder, wo das es uns heute Abend hinführt. Ich kann beten zum Anfangen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns unsere Herzen aufmachst. Dass wir alle dürfen hören, was du uns möchtest sagen. Dass wir alle dürfen deine Stimme vernehmen. Dass wir alle dürfen empfangen von dir. Ich bitte dich, dass du dich bewegst in diesem Raum. Dass du uns die Liebe vom Vater zeigst. Dass du uns die Absichten vom Vater zeigst und die Sehnsucht, die er nach uns hat. Amen. Ich möchte heute Abend gerne anfangen im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Eigentlich geht es mir nachher ums Kapitel 6, aber im Vers 5 finde ich irgendwie, es passt was zu dem, was nachher kommt. Gell, in den eigentlichen Grundtexten der Bibel, es gibt keine Überschriften, hat es nicht gegeben, und auch Kapitel und Nummerierung hat es logischerweise nicht gegeben, sondern das ist später hinzugefügt worden. Und darum eigentlich, wenn du die Bibel liest, ist es manchmal spannend, wenn du einfach mal alles als Fließtext liest. Also nicht, jetzt kommt der Abschnitt und dann geht es um das. Jetzt steht die Überschrift, jetzt geht es um das. Jetzt ist das Kapitel fertig, jetzt kommt ein neuer Zusammenhang, sondern einfach das Ganze als Fließtext liest. Also gib mir mal ganz einen anderen Blickwinkel auf die Aussage von dem, was geschrieben steht. Und im Markus-Evangelium Kapitel 5, Vers 21 folgende, das ist die Geschichte, wo Jesus unterwegs ist und dann kommt der Jairus. Der Jairus war der Synagogenvorsteher von dem Ort, wo sie dort waren. Also quasi der Chef der jüdischen Kirche vor Ort. Und hat gesagt, Jesus, komm bitte zu mir, meine Tochter ist schwer krank. Und gleichzeitig passiert etwas anderes. Da ist die Frau, die seit Jahren Blutausfluss aus ihrem Körper hat. Und das heisst, sie hat ihr ganzes Vermögen in die Ärzte der damaligen Zeit investiert. Das hat niemand können helfen. Und dann kommt sie und sieht, dass Jesus da ist. Und sie denkt sich, ich muss nur den Saum von seinem Gewand berühren. Und dann wird ich geheilt. Er ist der, der mich heilt. Und sie langt den Saum von seinem Gewand an und sie wird sofort geheilt. Und Jesus merkt, hey, da ist etwas passiert und fragt, wer hat mich angelangt? Und seine Jünger sagen, hey, du bist von einer Menschenmenge umgeben. Es langen dich da 1000 Leute an. Und er sagt, nein. Ich meine spezifisch, da ist jemand geheilt worden. Das ist heilende Kraft von mir ausgegangen. Und die Frau merkt, okay, offensichtlich hat man mich entdeckt und sagt, ich bin es gewesen. Und Jesus sagt zu ihrem wunderschönen Satz, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und dann geht die andere Handlung weiter, weil der Jairus ist ja immer noch da und will, dass Jesus zu ihm ins Haus kommt, weil seine Tochter krank ist, um sie zu heilen. Übrigens, warum hat Jesus immer geheilt? Das ist so eine ganz spannende Geschichte. Das Wort, im Griechischen gibt es ein Wort, das heisst sozo. Das Wort hat im Deutschen ein ganz breites Bedeutungsspektrum. Es heisst sowohl das, was wir unter Erlösung oder Retten verstehen, also Jesus befreit uns von der Sünde. Es heisst aber auch körperlich und ganzheitlich den Mensch heilen. Körperliche Heilung, es bedeutet immer das Gesamtpaket. Oder? Und ich finde das so interessant, oder, dass Jesus sehr oft Leute geheilt hat, praktisch überall, wo er hingegangen ist, sind Leute geheilt worden, weil das Zeichen war, das Königreich Gottes ist jetzt da und als Zeichen, wo du kannst anlangen, wo du jetzt weißt, es ist da, mal wird Wasser zu Wein, aber hauptsächlich, es werden kranke Leute gesund. Weil in dem Wort drin, sozo steckt das Ganze drin. Oder wir lesen in der Bibel, Jesus ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Dort ist das Wort sozo dahinter. Und das ist immer ein ganzheitliches Heil vom Mensch. Genau. Also er wird wieder gefragt, komm zu mir, vom Jairus, heil meine Tochter. Und dann geht Jesus und seine Jünger, die gehen mit dem Jairus mit zu ihm heim. Und dann kommen ihm schon die Leute entgegen und sagen, hey, bemühe Jesus nicht mehr länger. Deine Tochter ist tot. Und Jesus sagt, sie ist nicht tot, sie schläft. Und dann hat es jetzt schon Leute, die haben gebrüllt und trauert. Es ist für gewisse Leute manchmal eine komische Vorstellung, weil nachher sagt Jesus, nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und dann, die gerade noch gebrüllt haben, lachen ihn nachher aus. Wie wechseln die so schnell von brüllen zu lachen? Sind die irgendwie psychisch labil oder so? Nein, gar nicht. Es hat in der todsmaligen Zeit, und das kann ich sagen, es hat Menschen gegeben, die zahlt waren zum Trauern. Aus dem ganzen Trauern, also aus ganz vielen Sachen, hat man ein riesen Spektakel gemacht in der todsmaligen Zeit. Oder? Und eben, der Tod ist etwas gewesen, auch da, also man hat es zum Spektakel gemacht, das klingt so böse für die heutige Zeit. Es war ein Anlass gewesen, oder? Und wie man vielleicht für eine Hochzeit eine Band organisiert, hat man für einen Todesfall hat man Leute organisiert, die trauern. Wir würden heute vielleicht sagen, das ist ja dann voll nicht echt, aber es hat natürlich das, was die Familie wirklich empfunden hat, auf eine ganz andere Art ausgedrückt. Es ist eine andere Kultur, wir müssen es nicht verstehen. Aber es war so. Und dann hat es offensichtlich dort schon Leute gehabt, die trauert haben um das Mädchen. Und ich finde es interessant, was Jesus macht. Er schickt alle raus. Mit dabei, in dem Raum, mit dem toten Mädchen und Jesus sind der Jakobus, der Johannes und der Petrus. Also nicht mal alle 12 Jünger. Und Mutter und Vater von dem Mädchen. Und Jesus weckt das Mädchen vom Tod auf. Warum, könntest du dich fragen, warum macht Jesus das? Warum schickt Jesus die, die ihn auslachen, dass sie tot ist, raus? Ich meine, wenn er ja da die volle Breitseite von Gottes Leben hat, dann könnte er sagen, hey, jetzt passet mal auf. Also ich hätte das so gemacht. Wenn mich einer auslacht und ich weiss, ich habe etwas im Griff, dann reizt es mich so, dass ich zum... Hey, dir zeige ich es jetzt. Du schau jetzt nur zu, Bub. Ich zeige dir, wie es funktioniert. So in die Richtung, oder? Ich hätte es so gemacht. Jesus hat es nicht so gemacht. Jesus hat die Leute rausgeschickt, die nicht geglaubt haben. Ich glaube, was Jesus da gemacht hat, ist, er hat eine Atmosphäre geschaffen von Glauben. Von Menschen, die Hoffnung haben und vertrauen, dass Gott nicht nur etwas tun kann, sondern etwas tun wird. Wer war in dem Raum? Der innere Kreis von seinen Jüngern. Also Jesus ist ja spannend, oder? Jesus hat verschiedene Beziehungskreise gehabt. Jesus war nicht einfach immer für alle verfügbar gewesen, offensichtlich. Ich meine, man vermutet, dass zwischen 100 und 120 Leute Jesus mehr oder weniger immer nachher gefolgt sind. Also nicht nur die 12. Es hat ja auch noch Frauen gehabt, die immer dabei waren, zum Beispiel Maria von Magdala und so, die sind immer mit Jesus mitgegangen. Und dann, wo der Judas, der Apostel, der eigentlich auch Apostel hätte sollen werden, sich umgebracht hat, haben die Jünger gesagt, wir müssen aus denen, die seit Anfang an vom Wirken Jesus dabei sind, einen auswählen, der mit uns, damit wir wieder 12 sind, das Evangelium verkündet. Also das heisst, da muss es eine Reihe von Leuten haben, Männer haben, es sind dort mal Männer gewesen, die da ausgewählt worden sind, die schon dabei sind. Man vermutet so zwischen 100 und 120. In diesem Kreis gibt es 12 Auserwählte. Ich denke mir immer, wie hast du dich gefühlt, wo Jesus die 12 auserwählt hat und du bist nicht dabei gewesen. Das ist auch irgendwie eine blöde Situation. Und in diesen 12 hat es 3, die auch immer wieder auserwählt sind. Das sind die, die ich hier aufgezählt habe, Johannes, der Jakobus und der Petrus. Und dann gibt es noch den Lieblingsjünger, man vermutet den Johannes. Der ist irgendwie nochmal näher dran gewesen. Und jetzt nimmt er so nur den Kreis mit, die 3 und die Älteren. Und dann tut das Wunder, dann passiert etwas. Dann fließt Kraft, übernatürliche Kraft Gottes. Ich glaube, dass es entscheidend ist. Ich hatte letztens bei mir im CP eine Diskussion gehabt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, müsste mir jetzt jemand helfen. Aber es ist, glaube ich, irgendwie darum gegangen, wir haben darüber diskutiert, kann Gott eigentlich immer Wunder tun, wenn er will? Was spielt mir da drin für eine Rolle? Wie abhängig ist Gottes Wunder von dir und mir? Ich weiss, das klingt jetzt zuerst mal so, als könntet mir Gott beschränken. Es klingt sehr anmaßend. Und ich habe mal den Satz gehört. Kraft Gottes ist eingesperrt in ungläubige Gläubige. Kraft Gottes, Potenzial Gottes auf dieser Welt ist eingesperrt in ungläubige Gläubige. Das Mädchen hat vom Tod auferweckt. Dann kommt das Kapitel 6. Aber denken wir uns das einfach nahtlos weiter. Jetzt kommt nicht ein neuer Abschnitt, der etwas völlig Neues erzählt, sondern es ist einfach das Nächste, was der Markus da aufgeschrieben hat. Das lese ich euch jetzt vor. Das sind 6 Vers. Das ist dort, wo Jesus in seine Heimatstadt nach Nazareth geht. Dann heisst es: Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er, in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten: Wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Jetzt wird es interessant. Das ist dort, wo Jesus herkommt. Die kennen ihn, die wissen, wer er ist. Und dann sagen sie: Er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Also nicht mit Hometown Hero oder so, sondern die haben sich geärgert über ihn, weil sie gedacht haben: Das ist doch der kleine Jesus, der, keine Ahnung, meiner Tochter in der Schule am Laden Haare gezogen hat. Und jetzt behauptet der von sich, etwas zu sein. Geht es eigentlich noch? Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, und das ist ein ganz krasser Satz, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Also das hat offensichtlich irgendwie funktioniert. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Die Diskussion dort mal in unserer Kleingruppe im CP hat sich vor allem, glaube ich, noch irgendwie um den Satz dreht: Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Weil unser Denken funktioniert ja oft so: Moment, wir haben einen allmächtigen Gott. Sind wir uns einig? Ein Gott, der alles kann. Warum um alles in der Welt hängt es denn von mir ab, ob etwas Übernatürliches passiert oder nicht? Ich bin nicht übernatürlich, oder nicht, dass ich es wüsste. Warum hängt das von mir ab, ob Gott heute kann wirken oder nicht? Was habe ich damit zu tun? Ich kann doch Gott nicht einschränken. Ich mache jetzt mal Behauptung, doch ich glaube, es hängt sehr stark von uns ab. Es ist interessant, es gibt in der Bibel keinen Begriff für Allmacht, so wie wir ihn heute verstehen. Also in den deutschen Übersetzungen findest du ihn natürlich. Aber die Grundidee dahinter, dass Gott alles kann, was er will, und zwar jetzt und sofort, die ist bei unserem Wort Allmacht vorhanden. Aber vom biblischen Wortlaut her gesehen, ist das nicht so drin. Ich behaupte, Gottes Allmacht ist es so, dass es keine stärkere Macht gibt als Gott. Niemand kann von außen Gott in irgendeiner Form einschränken. Niemand kann Gott in irgendeiner Form zu etwas zwingen. Und er hat die Möglichkeit, er könnte alles machen, was er will, in jedem Moment. Aber, und das ist wieder das, was mich auch so fasziniert an dieser Sache mit Gott und Mensch. Gott hat sich selber entschieden. Niemand hat ihm das aufgezwungen. Er hat sich entschieden, um mit uns Menschen einen Weg zu gehen. Um mit uns und durch uns sein Königreich da zu bauen. Nicht alleine. Er könnte diese alleine viel besser und viel schneller. Aber seine Entscheidung ist es, um mit uns zusammen zu arbeiten in dem Innen. Wenn wir vollkommen unkooperativ sind, ich drücke es mal so aus, glaube ich aber durchaus, dass Sachen, die Gott eigentlich beabsichtigt hat, dass sie passieren, dass sie nicht passieren. Jetzt kannst du sagen: Ja, wenn Gott ja auch vorher alles weiß, dann wird er ja wissen, dass das nicht... Ja, das glaube ich auch irgendwie. Und jetzt fängt es mit dem Kopf an zu trüllen, weil jetzt probiere ich gerade Gottes Wesen zu erklären. Und den Versuch, den lasse ich bleiben. Das ist nicht möglich. Gott ist immer grösser als mein Denken von ihm. Aber irgendwo hat es mit dir und mir zu tun, was Gott durch dich und mich kann tun. Ich möchte gerne in der biblischen Geschichte hier in diesem Abschnitt weitergehen und ich komme nachher nochmal auf das Thema zurück. Nach dem Erlebnis in Nazareth, was macht denn Jesus? Das ist dort, was bei Markus heisst. Das ist die sogenannte Aussendung der Zwölf. Das ist dort, wo er die zwölf Jünger, die er sich erwählt hat, das heisst, er hat ihnen Autorität und Vollmacht gegeben, das Gleiche jetzt tun, was er tut, also Kranke heilen, Tote verwecken, Dämonen austreiben, Aussätzige reinigen, und hat ihnen gesagt, jetzt geht in alle umliegenden Dörfer und verkündet das Königreich Gottes, heilet die Kranken und treibt Dämonen aus. Und dann sind sie gegangen. Immer zum Zweiten. Und am Schluss von dem Kapitel, Markus 6, kommen sie zurück. Und der Übertitel von der Bibel, an dem Punkt hat sofort gesagt, legen dort keinen Wert drauf, aber damit ihr jetzt wisst, in welche Geschichte wir reingehen, ist die Speisung der 5000. Und die Speisung der 5000, die fängt so an. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, zu essen. Und dann sind sie eben an einen sogenannten einsamen Ort gegangen und dann hat wahrscheinlich irgendeiner gesehen, hey, die sind dort, und hat es allen erzählt. Und nachher plötzlich stehen 5000 Männer, wahrscheinlich einige mit Familie und Kind, auf der Matte und sagen, hey, hättest du Zeit? Und so, genau. Und ich habe die Szenerie so spannend gefunden. Dass Jesus die 12 ausgesendet hat vorher, war eigentlich eine geniale Werbeaktion gewesen. Und sie hat extrem gezogen. Oder er kommt aus Nazareth raus, wo sie alle sagen, hey, lass uns in Ruhe, was hast du das Gefühl, wer du bist? Dann schickt er die 12 Jünger in die umliegenden Dörfer und plötzlich hat es aber tausende Leute, die zu ihm kommen, weil sie gesehen haben, ui, hey, das sind nur die Jünger. Und die haben Kranke gehalten und Dämonen austrieben. Was kann echt erst der Jesus? Ich finde den Gedanken mega cool. Wie ist der Hunger offensichtlich in dieser Region entstanden? Menschen haben gesehen, was die Kraft von Jesus kann. Und zwar durch seine Jünger. Und ich habe mir dann ein bisschen überlegt, sehr oft hört man in unseren Kreisen, wir wollen erwecken, wir wollen, dass viele Leute zum Glauben kommen. Und ich merke dann einmal, es stockt bei mir manchmal so ein bisschen, weil ich dann wie nicht ganz sicher bin, wollen wir den, also auch Weg, den ich sehr bequem finde, aber wo ich nicht weiss, ob Gott den Weg mit uns geht, wollen wir den Weg, dass quasi aus irgendeinem Grund Gott in Efretiken, Ilnau und Umgebung einfach so eine Sehnsucht nach ihm ausgüsst und die Leute alle uns die Gottesdienste einrennen? Also ich kann es beantworten, ja, ich will das auch, das wäre Hammer, das wäre genial. Aber vielleicht ist die Art und Weise, wie das Gott Erweckung möchte in unsere Region bringen, nicht die, indem man einfach mit dem Finger schnippt, eben in seiner Allmacht etwas tut und wir können einfach da hocken, warten, chillen und die Leute kommen und es passiert alles und es ist wunderbar. Sondern vielleicht sind du, also ich, nein, nicht nur vielleicht, ich glaube, das ist immer so, du und ich, wir sind gemeint als Werbeträger für den Gott in unserer Region. Genauso wie die Jünger rausgegangen sind und das tun, was Jesus tun hat, sollen wir rausgehen und das tun, was Jesus tun hat. Ich glaube, da steckt eine Aufforderung in dem Gedanken. Der Gedanke, ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir, dass Menschen zum Glauben kommen. Der ist Hammer, den habe ich, den hast du. Aber ich glaube, der Gedanke, der erwartet von uns nicht nur ein Einstehen im Gebet, sondern erwartet von uns immer wieder und wieder und wieder eine konkrete Handlung in unserem Leben drin. Konkrete Handlungen von der Nachfolge, konkrete Handlungen im Vertrauen auf Jesus. Ich überlege mir das manchmal, oder? Ich glaube, für die Jünger ist es nicht zwingend einfach. Sie haben Jesus in Person vor sich gehabt und haben gesehen, was er zu tun hat. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie es war, wo der Petrus oder der Johannes oder wer auch immer das erste Mal vor einem kranken Mensch gestanden ist und denkt hat, okay, bis jetzt habe ich das nur Jesus gesehen. Ich soll das jetzt tun. Kann ich das denn überhaupt? Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Ich glaube, die sind auch in dieser Situation gestanden. Und Jesus ist dort nicht dabei gewesen, hat sie ausgesendet und gesagt, ihr geht. Und ich bin da und trinke einen Kaffee. Und ihr geht. Und sie sind gegangen. Sie sind das Zweite gewesen, nicht alleine, das ist schon mal gut. Aber irgendwann haben sie es müssen machen. Sie haben müssen anfangen, in dem hineinlaufen. Warum habe ich die Geschichte von Nazareth noch in das Ganze reinlassen? Ich glaube, dort liegt für uns ein Schlüssel drin. Es tönt zwar, ich habe schon mit Leuten über das geredet und habe dann gemerkt, die sind nachher irgendwie beleidigt gewesen. Das ist in keinster Weise meine Absicht. Weil ich bin der Allererste, wo sich jetzt ich stelle mich jetzt in die vorderste Reihe von dem Gedankengang, den ich jetzt mache. Ich glaube, wir haben sehr oft eine Art von christlicher Kultur, die wir in unseren Gemeinden einfach aufsaugen. Und das hat geniale Vorteile und es hat auch zwei, drei Nachteile. Und ich glaube, ein Nachteil, wo es hat, ist, dass wir haben eine Gewohnheit, wie, so blöd wie es klingt, wie Jesus funktioniert. Oder? Genau wie Nazareth das Bild von Jesus hatte. Also der ist so, Sohn von Josef, Sohn von der Maria, Brüder von Brüder von dieser und dieser Person. Er ist dort und dort, hat er irgendwie gelernt schreiben. An dem Bächli hat er einmal gestaut mit seinen Brüdern und Schwestern. Und was weiß ich was alles. Oder? Sie haben das Bild von ihm. Und jetzt kommt der erwachsene Jesus zurück und sagt, hey, sorry, wisst ihr was? Ich bin das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wenn du es mir nicht glaubst, dort 10 Tote vorweg, dort 700 Kranke geheilt, dort 15'000 Dämonen austrieben. Und sie sagen, also ich weiß es ja nicht, aber der Jesus, den ich kenne, macht das nicht. Und ich merke, dass ich das manchmal habe und ich merke, das ist so eine Versuchung, die wir reinfallen können, in dem Glaubensleben, in dem Nachfolgen von Jesus, dass wir auch in das, sage jetzt mal, nazarenische Denken hineinfallen. Ich sage nicht, dass wir nicht an Jesus glauben, dass wir nicht glauben, dass er der Erlöser ist, aber dass wir wie bestimmte Formen, bestimmte Sachen haben, wo wir denken, so und so und so wirkt Jesus. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber Jesus wirkt außerhalb von dem, dann ist gerade, Moment. Ich muss die Leute in die Gemeinde laden und der Michi und der Stefan, die kommen dir das Geld dafür über, dass sie die Leute bekehren. Ich muss das nicht machen. Wir haben Alpha Life Kursleiter, die können das. Ich muss doch bei mir die Heike einen Alpha Life Kurs machen. Und so, oder, wenn ich wie merke, ich glaube, wir müssen lernen, ausbrechen aus Formen, wo wir merken, Gott möchte etwas Neues mit uns tun. Und das ist cool, wenn Gott etwas Neues will, mach es. Ich gebe zu, es ist meistens extrem beängstigend, aber es ist cool. Aber wo wir das Gefühl haben, nein, ich habe das Bild von Jesus, das ich habe. Und außerhalb von dem funktioniere ich nicht. Ich glaube, das ist der Punkt, wo mein Satz vom Anfang zum Tragen kommt. Kraft Gottes, das Potenzial ist gefangen in ungläubigen Gläubigen. Das ist wirklich ein harter Begriff, nicht grundsätzlich ungläubig, aber ist gefangen in mir inne, oder wenn ich nicht glaube, dass Gott auf eine Art und Weise mich durch mich möchte wirken, wie ich es noch nie erlebt habe und wie ich es noch nie gesehen habe. Ich glaube, dort sind wir alle herausgefordert, zum Gott vertrauen, mit ihm zu laufen, aus den Gewohnheiten, wo wir drinnen sind, auszubrechen. Und zwar nicht einfach, weil Gewohnheiten schlecht sind. Ich finde Gewohnheiten eigentlich etwas extrem Gutes. In deiner gewohnten Umgebung musst du dir nicht jedes Mal einen Plan zurechtlegen, wie du dich verhaltest und was du machen musst. Ich liebe gewohnte Umgebungen. Ich liebe es, zum Beispiel heimzukommen und ich weiss, ich kenne meine Wohnung, ich kenne meine Möbel, ich kenne meine Frau und. Ich liebe gewohnte Umgebungen. Sie geben mir Sicherheit, sie geben mir einen Rahmen, wo ich weiss, wie ich mich kann, soll und darf verhalten. Ich liebe gewohnte Umgebungen. Aber ich glaube, zum Leben, zum Unterwegssein mit Jesus gehört es immer wieder mal, dass er sagt, hey, jetzt sammle ich 12 von euch, die anderen 12 nicht, die anderen, die nicht zu diesen 12 gehören, nicht. Und für euch gibt es jetzt einen Spezialauftrag. Ich zwinge euch nicht, um den wahrnehmen. Aber ich wünsche mir, dass ihr ihn wahrnehmt. Weil ich glaube, ihr werdet Grosses sehen, wenn ihr in dem hineinlauft. Ich glaube, dort sind wir als Gemeinde immer wieder herausgefordert, zu sagen, ja, Jesus, wir möchten uns zur Verfügung stellen. Ich möchte Gott neu erleben, ich möchte seine Kraft neu erleben, ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte, dass unsere Region prägt wird von Gottes Liebe und von seinem Königreich. Ich will bereit sein, und ich bin sehr oft nicht, ich will bereit sein, wenn Gott meine Box will sprengen. Ich füge die Schlusskurve ein. Er ist Apostelgeschichte 4 in Sinn gekommen. Das ist dort, wo Johannes und Petrus, sie sind, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, als Nachfolger von Jesus, sie sind in den Tempel gelaufen und dann hat es dort einen Gelähmten gehabt und dann haben sie ihn geheilt. Und sind in den Tempel rein und haben angefangen von Jesus zu erzählen, wie sie es halt so gemacht haben, wie sie es so gelernt haben bei Jesus. Vom Königreich erzählen und von Jesus erzählen. Und dann sind sie ja gefangen genommen worden und man hat sie verhört. Und wie haben die den geheilt? Ich finde das eine spannende Situation, oder, wo da aufgeschrieben ist. Oder sie haben einen geheilt. Offensichtlich passiert etwas Krasses. Und die Leute sind extrem skeptisch, in welchem Namen haben die da geheilt? Jesus, das ist doch der, den wir gekreuzigt haben. Wieso erzählen die von dem? Und es heisst am Schluss, sie haben sie bedroht. Sie dürfen nicht mehr im Namen von dem Jesus irgendetwas tun. Auch nicht über ihn reden. Besonders nicht über ihn reden. Und dann, nachdem, wo sie dort entlassen worden sind, sind sie zu den anderen Jüngern gegangen, wo sie sich einmal versammelt haben. Und sie haben ihnen erzählt, was passiert ist. Und ich finde es genial, wie sie darauf reagiert haben. Okay, es kommt Druck von außen, es kommt Bedrohung von außen. Hört auf mit dem, was ihr macht, das macht man bei uns nicht. Und dann betet sie ein Gebet. Alle miteinander betet ein Gebet. Und die letzten 3 Verse aus dem die letzten 2 Verse vom Gebet, plus was nachher passiert ist, habe ich da noch rausgenommen. Ihres Gebet war, und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Sie sind von ihrem Umfeld angegangen worden für das, was sie tun haben. Und als Reaktion darauf haben sie Gott gebeten, hilf uns, dass wir nicht aufhören mit dem, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen wollen. Königreich Gottes bauen. Sie beten nicht mal um Schutz. Mit euch jetzt gemacht. Beschütze uns vor dem, aber nein, sie sagen, hey, hilf uns, um deine Botschaft weiter zu verkünden. Gib uns Mut, um es zu machen. Und die Reaktion darauf, Vers 31, dass nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist nochmal 1:1 mehr oder weniger das, was beschrieben steht, was schon am Pfingsten passiert ist, wo sie sich zum Gebet versammelt haben, wo der Heilige Geist das erste Mal ausgossen worden ist. Gott hat erhört. Ich glaube, dass Gott reagiert auf unser Gebet. Er reagiert vielleicht nicht immer auf alles, was wir beten. Wenn du darum betest, oh Herr, ich hätte morgen gerne 10 Ferraris vor der Tür. Ich weiß nicht. Ich sage nicht, er kann es nicht. Eben, er kann es. Ich weiß nur nicht, ob es gut für dich ist, wenn du morgen 10 Ferraris hast. Du kannst höchstens einen aufs Mal fahren. Aber ich glaube grundsätzlich, Gott reagiert auf unser Gebet. Weil Gott interessiert es, wenn seine Söhne und Töchter ihr Herz ihm mitteilen. Und manchmal reagiert er wenig dramatisch. Manchmal reagiert er sehr dramatisch. Eine von diesen Gebetserhörern, ich weiß nicht, ob ich das da schon mal erzählt habe. Irgendwo habe ich es schon mal erzählt, aber ich glaube nicht da in meinem Leben, wo ich eine ganze Strube Zeit hatte. Ich habe Ich kann nicht die ganze Vorgeschichte erzählen, aber das war 2010, anfangs 2010, da hatte ich eine Zeit, wo ich der Überzeugung war, Gott hat kein Interesse mehr an mir. Nicht Gott hat mich verloren, nicht ich bin nicht mehr, nicht ich komme nicht in den Himmel oder so, aber wie Gott hat es aufgegeben, um mit mir unterwegs zu sein in meinem Leben, weil ich einfach eine Katastrophe bin. Und es Gott irgendwann einfach genervt hat. Ich würde ihn ja verstehen, ich kenne mich. Und es war etwas, wo ich es nicht genau erklären kann. Das hat sich einfach innerhalb kürzester Zeit verfestigt, weil ich eine Begegnung mit Gott hatte, in der Besenkammer von meiner alten Gemeinde. Ist jetzt ganz ehrlich, das war so. Und habe gemerkt, wow, die Gegenwart, die Stimme Gottes in meinem Herz. Wenn du weiterredest mit mir, bleibe ich den Rest von meinem Leben in dieser Besenkammer. So anderthalb auf 3 Meter. Wenn nur du mit mir da drin bleibst, will ich da bleiben. Und ich bin leider aus dieser Kammer rausgegangen und dann ist das Interessante losgegangen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, es ist nichts mehr. Da ist eine dicke, fette Decke zwischen mir und Gott, rund um mich herum. Und alles, was ich mache, dringt nicht zu ihm durch und es kommt auch nichts von ihm retour. Und ich habe alles gemacht, was ich gewusst habe, wie man es richtig macht. Oder ich habe viel gebetet, ich habe Lobpreis gemacht, ich habe viel Bibel gelesen, bei jedem Gottesdienst, jede Jugendgruppenanlass. Nichts. Und innerhalb von 1,5 Monaten hat sich mein Gebetsleben entwickelt, von «Oh, Herr, berühre mich hinzu». Und ich habe das ernst gemeint. Wenn du dich entschieden hast, um nicht mehr mit mir weiterzugehen in meinem Leben, lass mich jetzt sterben. Ich habe kein Suizid, ich bin nicht suizidgefährdet gewesen. Ich habe mich nie angelangt. Okay? Sondern ich habe plötzlich angefangen nachvollziehen, hey, Moment, wenn Gott nicht in meinem Leben ist, wenn er nicht Teil ist von dem, wer ich bin und was ich mache, dann ist der Rest von meinem Leben völlig sinnlos. Dann macht es keinen Unterschied, ob ich mit 25 irgendwo an einer Überdosis stirb oder mit 90 hohem Alter im Kreise meiner Familie, Kind, Grosskind, Urgrosskind und ich habe irgendwie ein gutes Erb hinterlassen, alles. Wenn Gott nicht in einem von beiden drin war, sind beide gleichwertig. Es soll keine Ermutigung sein für jemanden, der irgendwo sowieso keine Perspektive hat. Aber es geht mir ums Verständnis, wenn Gott nicht im Leben drin ist, dann ist das Leben... Ich habe plötzlich angefangen, ein Buch Prediger zu lesen, wenn ihr das schon mal gelesen habt. Ein sensationelles Buch für Leute, wie ich in der Situation, wo ich war. Weil jeder zweite Satz ist, es ist alles sinnlos. Aber ich habe es plötzlich angefangen zu verstehen. Weil ich gemerkt habe, was der Salomo hat das Buch geschrieben, der König Salomo, was er dort gesagt hat, ist, du kannst alles Mögliche machen in deinem Leben. Und ich meine, der König Salomo, reichster Mann von der Welt etc., der hat alles können, was er nur wollte, auf der Ebene, wo wir sind. Und er schreibt da ziemlich alles auf. Essen, Trinken, Beziehungen, Besitz, Macht, alles ist schön und geniesse es. Aber hinter alles dahinter schreibt er, aber eigentlich ist es sinnlos. Nur am Schluss schreibt er, etwas macht Sinn. Am Wort Gottes treu sein. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Das macht Sinn. Und ich habe irgendwie angefangen zu verstehen, wenn Jesus nicht in meinem Leben drin ist, dann ich möchte nicht, ich habe kein Interesse mehr am Leben, aber ich weiß nicht, was ich kann in meinem Leben, wenn Jesus nicht da ist. Ich bin doch für alle nur ein Problem. Long story short, eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ich bin mit dem Denken bin ich im Februar 2010 bin ich ein Wochenende nach Irland geflogen. Warum ist jetzt gleich? Ich war in einem Hotel gewesen. Und also für das verlängerte Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Sonntagmorgen wache ich auf, überzeugt, Gott hat mich eigentlich aus seiner Reichweite rausgeworfen. Ich wache auf und was macht man als guter Christ am Sonntagmorgen? Man lässt eine Predigt. Also habe ich den Laptop genommen, habe YouTube eingeschaltet, irgendeine Predigt gefunden, angefangen zu hören. Ich habe keine Ahnung mehr, um was in dieser Predigt gegangen ist. Weil so etwa 10, 15 Minuten in dieser Predigt rein ist, und ich kann es nicht anders beschreiben, ist die Vaterliebe Gottes in diesen Raum hineingekommen. Ich habe nie mehr auf dieser Intensität seit dem Tag etwas Ähnliches gespürt. Es war, wie wenn so ein Hurricane von väterlicher Liebe, vom Vater, von aller Vaterschaft in diesem Raum hineinwirbelt und ich bin im Eye of the Storm, ich bin im Zentrum von dem Ganzen. Ich habe einen völligen Zusammenbruch gehabt. Einfach weil ja, ich meine, ich kann es nicht erklären, ich finde kein Wort dafür. Und dann habe ich Gott etwas gesagt. Im Bewusstsein, er ist jetzt so nah da, wie ich ihn noch nie vorher erlebt habe. Ich sage nicht, dass er vorher nicht genau gleich nah da war, nur ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht erlebt. Und ich bin in diesem Raum hinein und die ganze Vaterliebe Gottes, insofern ich fähig bin, um sie zu verstehen, dreht sich um mich. Das ist jetzt nicht egoistisch gemeint, sondern das ist einfach meine Empfindung, die ich jetzt beschreibe. Und ich sage Gott, Herr, ich würde jetzt so gern sagen, aber jetzt gebe ich nur, jetzt Vollgas. Jetzt nur noch du. Jetzt nie mehr etwas anderes. Aber ich kann nicht. Ich vertraue dir nicht. Im Gegenteil, ich habe Angst vor dir. Ich würde gerne jetzt grosse Versprechungen und Gelöbnisse und so ablegen. Aber ich weiß, es bringt nichts, weil ich es jetzt machen und ich meine es jetzt ernst, aber ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich kriege das mit dir nachfolgen nicht auf die Reihe. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Sobald du etwas willst machen, wo mir widerstrebt, werde ich davonlaufen. Ich kenne mich doch. Ich weiß doch, wer ich bin. Und dann denkt, okay, jetzt muss mich Gott hassen. Die grösste Liebe im Universum, in allem, was existiert, kommt für mich nach Irland in ein Hotelzimmer. Und ich sage dieser Liebe ins Gesicht, sorry, ich kann nicht. Und irgendwann in dem Ringen habe ich unter Tränen gesagt, Jesus, wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich verloren. Und als ich diesen Satz gesagt habe, hat mein Herz die ganze Liebe, die ganze Gegenwart Gottes in dem Raum aufgesucht. Wir sind immer noch Tränen runtergelaufen, aber jetzt vor Lachen und vor Freude. Und ich habe angefangen zu verstehen, Jesus nachfolgen. Glauben haben dafür, dass er das tut, was er sagt, dass er tut. Und zwar durch dich und mich. Hat nichts damit zu tun, dass ich mich an den Punkt muss anglauben, wo er es tut. Sondern es hat damit zu tun, dass ich mich ihm aussetze. Mich von ihm brauchen lassen. Und sagen, so wie der Jesaja bei seiner Berufung, hier bin ich, sende mich. Mach mich sensibel auf das, was du möchtest tun durch mich in meinem Leben. Und ich will dir glauben. Und dort, wo ich heute noch nicht glaube, schenk mir Glauben, dass ich morgen glauben kann. Dass ich morgen dir... Glauben heisst übrigens Vertrauen. Okay? Könnt ihr 1:1 ersetzen vom Wort her. Dass ich dir vertraue. Gott hat reagiert, hat enorm reagiert. Ich bin von Irland heimgeflogen, ich habe 2 Tage weitergemacht wie vorher und denke, das kann es jetzt voll nicht sein. Ich war dort mal in der Berufsmatur, Vollzeit. Das heisst, ich habe bis zum 1 am Nachmittag Schule gehabt und dann den Rest vom Tag frei. Also aufzugehen machen. Und ich bin einmal am Nachmittag, so um 1, bin ich heimgekommen, bin in mein Zimmer reingegangen, habe mein Zeug in die Ecke geworfen, habe Lobpreismusik laufen lassen, bin in meinem Zimmer am Boden gelegen und 3 Monate lang, jeden Tag ist Gottes Gegenwart gekommen. Einfach da gewesen. Spürbar, fühlbar. Ich weiss, man redet manchmal so ein bisschen über, was in der charismatischen Szene für lustige Sachen passieren. Ich sage einfach, ich bin froh, dass mich in diesen 3 Monaten keiner gesehen hat, dass ich allein im Zimmer war. Was ich dort gemacht habe, geht auf keine Kuhhaut. Aber wisst ihr warum? Es war einfach genial gewesen. Gott war da gewesen. Mir war alles völlig egal gewesen. Gott war da gewesen. Gott hat sich um mein Herz gekümmert. Er hat mit mir rumgeblödelt. Das ist vielleicht keine theologisch qualifizierte Aussage, aber es ist das Nächste an das, wann ich ankomme, was ich mit meinem Vater hat dürfen erleben in dieser Zeit. Gott reagiert auf unser Gebet. Gott gibt uns Intimität, Nähe und Mut. Intimität und Nähe zu ihm, wenn wir brauchen und wenn wir wollen. Und Gott gibt uns Mut, wenn wir ihn brauchen, um in die Welt rauszutreten. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich merke gerade, ich habe meine Präsentation gar nicht gebraucht. Ich habe das Gebet, wo die Jünger, die Nachfolger von Jesus, da gebetet haben, nachdem sie bedroht worden sind, ein bisschen abgeändert. Und ich will heute Abend das Gebet beten. Ich bete es für mich. Ich bete es nicht für die Gemeinde, ich bete es nicht für dich, ich bete es für mich. Wenn du das Gebet auch willst beten mit mir zusammen, dann bitte ich dich aufzustehen. Kein Gruppendruck. Ich mache aus dem Grund die ganze Aufstehen- oder Handaufheben-Geschichte nicht, weil ich nicht will, dass irgendjemand sich drängt fühlt, um etwas zu machen. Aber ich glaube, in diesem Gebet ist die Sehnsucht zusammengefasst, dass wir möchten mehr von Gottes Königreich sehen. Wir möchten mehr von Gottes Königreich sehen. Ich komme jetzt hier runter und ich drehe mich um. Ich stehe jetzt einfach mal dahin. Und wenn du das mit mir möchtest beten, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Ich fange jetzt irgendwann an beten und du darfst es mit mir beten. Gib uns, deinen Dienern Mut, die gute Botschaft zu verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und das bitten wir dich, Vater. Hilf du uns, dass wir an diesen Punkten in unserem Herz, hilf du mir, dass ich an diesen Punkten in meinem Herz, wo ich ein ungläubiger Gläubiger bin, darf ein gläubiger Gläubiger werden. Du, Jesus, bist der, der weiss, wie man Unglauben in Glauben verwandelt. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass dort, wo heute in meinem Herz noch Unglauben ist, morgen Glauben darf sein. Und dass dort, wo in den Herzen von all diesen wunderbaren Brüdern und Schwestern von mir jetzt in dem Raum, wo heute noch Unglauben ist, morgen darf Glauben sein. Ich bitte dich, dass du uns näher nimmst und uns das gibst, was wir benötigen von dir, was niemand anders geben kann. Dass wir uns getrauen, zum dein Königreich bauen und deine Söhne und Töchter sein und dich so wirken lassen, wie du möchtest und nicht, wie wir das Gefühl haben, dass du doch solltest. Vater, wir meinen es oft so gut. Das ist schön. Aber hilf uns, dass wir deine Söhne und Töchter werden, die, auch wenn wir es gut meinen, trotzdem uns dafür entscheiden, das zu tun, was wir dich gesehen tun. Dir nachfolgen. Bitte im Namen von Jesus, Vater im Himmel. Amen.